ARD. Bayern spielt mit der B11 und Bochum-Trainer Dieter Hecking freut sich über 3 Punkte, die für den Sieg gesorgt haben.
Das waren vielleicht diese 3 Momente in der ersten Halbzeit, der verschossene Elfmeter, wo wir danach das 2-0 bekommen, ja, dann das 2-1 und dann der Platzverweis, was uns dann so ein bisschen den Glauben gegeben hat.
Leverkusen kann den Patzer der Bayern nicht nutzen, verliert gegen Bremen, bangt um Florian Wirtz und Trainer Xabi Alonso fasst das Ganze sehr treffend zusammen.
Ja, scheiße Tag für uns.
Und die zweite Bundesliga hat 3 verschiedene Tabellenführer an einem Wochenende. Am Ende jubelt aber nur der HSV.
Jetzt eine Möglichkeit vielleicht. Stange! Tor! 4-1! Und Tor macht es!
Und über das alles sprechen wir jetzt im Bundesliga-Update. Willkommen an diesem historischen Montag. Jens Weibrot ist heute da.
Und Anne Hild natürlich.
Und das ist noch nicht historisch. Aber es gab 2 Rekorde an diesem Wochenende, sprechen wir später drüber. Und Jens, der Schlamassel wird volljährig.
Der Schlamassel?
Vor 18 Jahren zum letzten Mal haben Dortmund, Bayern und Leverkusen an einem Spieltag alle verloren.
Okay, also das Überraschendste daran ist, dass Dortmund verloren hat, oder Anne?
Das Überraschendste?
Ich wollte dich doch nur aufs Glatteis, so weißt ja. Nein, natürlich nicht.
Ich habe eine ganz andere Frage an dich. Welche Farbe hattest du früher immer bei Mensch ärger dich nicht?
Blau.
Blau? Ich hatte früher als Kind immer rot und mittlerweile habe ich immer gelb. Kann mich nicht so ganz zwischen den Farben entscheiden, wie die Schiedsrichter an diesem Wochenende.
Mein Gott, ey, du hast ja Hinleitung drauf.
Ja, die konnten sich nicht zwischen rot und gelb entscheiden. Einmal das Foul von Palinha an Masuras, dafür gab es rot. Mhm. Und von Weiser an Wirtz gab es gelb. Mhm. Und bevor wir darüber sprechen, lassen wir uns das 2. Foul mal einschätzen von Ole Werner, von dem Bremer Trainer.
Vor der Saison wurden uns 3 Dinge gesagt, die für rote Karten entscheidend sind in solchen Situationen. Das ist der Punkt des Treffers, das ist die Dynamik und es ist, ob man eine Chance hat auf den Ball. Und ich glaube, mit Schatten eine Chance, den Ball zu spielen. Ich glaube auch, der Treffer ist an der Grenze, aber noch nicht auf der Höhe, wo es zwingend rot gibt. Zumindest wurde es uns anders erklärt. Und das Dritte, und das ist das Einzige aus meiner Sicht, was dann wirklich für eine klare rote Karte gesprochen hätte, wäre die Dynamik in der Szene. Aber die beiden anderen Punkte, so wie man es uns erklärt hat, sprechen eher für gelb. Deshalb halte ich das auch für die richtige Entscheidung.
So Jens, jetzt darfst du VAR spielen. Schaltest du dich ein oder nicht?
Ich schalte mich ein. Ich frage mich, wo an der Stelle Ole Werner da eine Grenzwertigkeit sieht beim Trefferbild. Das ist der latscht dem da volles Programm aufs Sprunggelenk. Das ist auf jeden Fall, ist es über der Grenze.
Ich war bei der Besprechung nicht dabei.
Ja. Also es ist ja grundsätzlich immer so, ne? Wenn du so ein mit einem langen Bein voraus so von oben in so einen Ball reingehst, dann ist es meistens aus 2 Gründen. Entweder der Kontakt vorher war nicht gut, dir verspringt der Ball oder so, oder du hast ein nicht so gutes Timing gerade. Also du musst irgendwie so ein Problem ausbügeln, sag ich mal. Und dann weißt du eigentlich als Spieler immer, wenn du von oben so in Richtung Ball gehst, auch wenn du natürlich eine Chance hast, den Ball zu spielen, das ist riskant und du kannst damit deinen Gegenspieler verletzen, das weißt du. Und deswegen finde ich an der Stelle, er hat eine Chance, den Ball zu spielen, Mitch Weiser, klar. Meiner Meinung nach spielt er ihn nicht. Und trotzdem, auch wenn er die Chance hat, den Ball zu spielen, weiß er, dass er seinen Gegenspieler verletzen kann. So, und meiner Meinung nach ist Florian Wirtz auch in seinem Blickfeld und deswegen bin ich der Meinung, da hätte der VAR eingreifen müssen und das wäre eigentlich eine rote Karte.
Ich finde tatsächlich, du sagst ja, wenn du so von oben in Richtung Ball gehst, ich finde, Weiser kommt ja von der Seite. Also wenn du dir die Slow-Mo von vorne anguckst, siehst du, dass er eben von der Seite kommt und nicht dieses klassische von oben draufstempeln macht, sondern halt wirklich seitlich. Dazu kommt, Wirtz kommt von der Seite. Also ich weiß nicht, ab
wann... Aber er sieht ihn, oder?
Ich weiß nicht, ab wann der Zeitpunkt ist, dass er ihn wahrnimmt und dass er halt einschätzen kann, dass er ihn damit verletzt. Und er wird zusätzlich noch von Teller geschoben in Richtung Wirtz.
Ja, aber das ist ja während des gesamten Zweikampfs so. Und das, also klar, du hast natürlich schon, wenn man von vorne drauf schaut, es gibt so 2 Einstellungen. Mhm. Das eine ist von der Seite, da sieht man meiner Meinung nach sehr deutlich, dass Wirtz vorher den Ball spielt. Und da sieht man auch gar nicht, dass Weiser eigentlich versucht, so mit dem Ball von der Seite den Ball an Flo Wirtz vorbei zu spitzeln. So sieht es zumindest ja, wenn man von vorne schaut.
Ja, wenn du von vorne guckst, siehst du diese Bewegung von außen.
So, und trotzdem sage ich, Ball hin oder Ball her, an der Stelle, wo er das Bein so lang macht und von oben kommt, weil er halt keine andere Möglichkeit hat, geht er dieses Risiko einfach ein. Und das weiß er, weil du halt als Fußballer keine andere Wahl hast in dem Moment. So, du weißt genau, okay, ich habe jetzt vorher da irgendwie Mist gebaut oder ich habe jetzt hier ein Problem. Ich kann den Ball nicht kontrollieren. Das ist ja das Ding eigentlich. Kontrolle. Mhm. Ich habe keine Kontrolle über die Situation. Und wenn du dann so da reingehst, ist das Risiko so groß, dass am Ende selbst wenn er den Ball vorher gespielt hätte, würde ich sagen, Palinha berührt ja sogar auch den Ball bei der roten Karte als erstes. Trotzdem sage ich, das muss dann an der Stelle eine rote Karte sein.
Gut, ich finde bei Palinha, das ist ja eine ganz andere Stelle. Also er trifft ihn ja viel weiter oben am Bein.
Ja, das stimmt.
Deswegen ist nochmal was anderes. Aber also ich finde, was für einen Eingriff des VAR gesprochen hätte, ist, dass der Schiedsrichter nicht so gut positioniert ist. Der hat Bremer Spieler im Sichtfeld und steht halt relativ weit weg. Andererseits finde ich, wenn er rausgeschickt wird, und es ist ganz oft in den Szenen so, je öfter du dir die Zeitlupe anguckst, und wir haben sie uns auch sehr oft angeguckt, desto eher findest du dann vielleicht die Begründung dafür, dass es rot ist. Ich bin dann eher Fan davon, bewerte die Situation in Realgeschwindigkeit im Spiel.
Ja, also grundsätzlich bin ich da auf deiner Seite. Für mich ist das an der Stelle aber wirklich ein Punkt, wo der VAR eingreifen muss. So, also ne, es gab ja in der Vergangenheit immer wieder mal Szenen, wo der VAR eingegriffen hat, weil es in der Slow-Mo ultra brutal aussah und in der Realität eigentlich überhaupt nicht. Aber in dem Fall, finde ich, sieht man ja auch die Auswirkung. Flo Wirtz liegt da auf dem Boden. Mhm. Du kannst noch nicht wissen, ob er ausgewechselt werden muss, weil er erstmal wieder aufsteht. Aber er sagt auf jeden Fall, hier Freunde, ich habe irgendwie was am Fuß. Du kannst also auch als Schiedsrichter, der die Situation nicht klar wahrgenommen hat, und auch als Videoassistent sehen, die Auswirkung von dem Tritt, und das kommt ja nicht daher, dass er noch irgendwie im Rasen hängen geblieben ist oder so, sondern der Tritt ist die Auswirkung oder der Grund dafür, dass Florian Wirtz sich verletzt, dann finde ich, muss der VAR sagen, guck dir das bitte auf jeden Fall nochmal an.
Ja, ich finde halt, im Fußball kannst du nur, weil ein Spieler humpelt, jetzt nicht davon ausgehen, dass er sich wirklich verletzt hat. Das ist das Blöde, dass es auch oft Situationen gibt, ja,
in dem Fall, guck doch mal, wo der Fuß hingeht.
Ich will gar nicht sagen, dass sich Flo Wirtz da nicht verletzt hat, sondern einfach, dass nur, dass ein Spieler anzeigt, dass er sich wehgetan hat, jetzt kein Argument dafür ist, dass er wirklich böse gefoult wurde. Ich habe aber mal im DFB-Katalog nachgeguckt und habe zwei verschiedene Varianten bekommen, wann wie geahndet wird. Also Nummer eins, rücksichtslos bedeutet, dass ein Spieler die Gefahr oder die Folgen für einen Gegner außer Acht lässt. Ein solches Vergehen ist mit einer Verwarnung zu ahnden. Wäre in dem Fall ja passend zu diesem Foul und gelbe Karte.
Ja.
Wenn man dann weiterliest, übermäßig hart bedeutet, dass ein Spieler mehr Kraft einsetzt, als nötig wäre, finde ich, hat er nicht.
Und das kann er doch gar nicht.
Warte. Ja. Und oder die Gesundheit eines Gegners gefährdet, hat er. Ein solches Vergehen ist mit einem Feldverweis zu ahnden. Und ich finde, das ist halt das Ding. Du findest für beides eine Argumentation. Du findest die Argumentation für die gelbe Karte und du findest die Argumentation für die rote Karte. Deswegen keine klare Fehlentscheidung und deswegen darf sich der VAR nicht einschalten.
Und für mich trotzdem klare Fehlentscheidung, weil nämlich ganz, du hast die Auswirkung ja. Er nimmt ja nicht nur die Verletzung in Kauf, sondern der Spieler ist verletzt. Er hat ihn getroffen und der
Aber
Spieler
es war nicht übermäßig hart.
Doch, es war, sobald du nicht, er kann das doch gar nicht kontrollieren. Es gibt doch keine Möglichkeit, diesen Zweikampf zu kontrollieren, weil er so von oben reingeht in die ganze Sache. Er hat keine Möglichkeit zu kontrollieren, wie hart ist jetzt eigentlich der Aufprall. Und das ist für mich das Argument. So, aber am Ende, die werden da natürlich unten im Keller gesessen, haben sich das angeschaut haben. Vielleicht haben sie auch mit dem Schiri gesprochen und der hat dann vielleicht gesagt, ja, ich habe das bewertet.
Genau.
Und dann ist die Sache, grundsätzlich bin ich ja auch Fan dieser Regel. Meiner Meinung nach liegt der Fehler darin, dass der VAR nicht an der Stelle sagt, jo, Attacke, aber wir haben auch, also mein erster Blick auf die Szene war auch so, ja okay, sieht ja sogar aus, als würde er den Ball spielen, was soll die ganze Aufregung, sondern erst in der zweiten, dritten, vierten Slow-Mo und dann beim genaueren drüber nachdenken, merkst du, okay, das ist vielleicht falsch gewesen.
Ich kann mir tatsächlich vorstellen, wäre das Bayern-Spiel vor dem Leverkusen-Spiel gewesen, dann wäre die Szene anders bewertet worden, wobei bei Palinha, wie gesagt, da ist die Situation halt, es ist ein Duell von vorne, also die beiden sind sich gegenüber und er trifft halt eine andere Stelle, er trifft ihn viel höher am Bein.
Ja, und er kommt auch noch, die Aktion startet von weiter weg. Ne? Also bei Mitch Weiser sieht es ja schon so aus, als hätte er eigentlich schon die Reichweite zum Ball wieder annähernd erreicht. Ja. Und bei Palinha, der Schritt kommt ja von viel weiter hinten. Und damit ist noch weniger Kontrolle in der Aktion. Also das ist eine ganz klare
Sache. Also bei der roten Karte für Palinha sind wir uns einig. Ja. Bei der gelben für Weiser nicht, merke ich.
Ja.
Wollen wir ansonsten noch auf die Spiele drauf schauen?
Ja, beide Karten waren auf jeden Fall ja schon irgendwie maßgebend für die Ausgänge der Spiele, oder?
Ja. Also ich habe ehrlicherweise als Wirtz dann nochmal ausgewechselt wurde, der ist ja kurz vorher erst in der Pause gekommen. Also nach der Pause hat mich ein bisschen gewundert, weil ich dachte so, warum jetzt? Also wenn du deine besten Spieler draußen lässt mit Blick auf das Champions League Achtelfinale, warum bringst du den jetzt? Zu dem Zeitpunkt war Bayern 2-1 vorne gegen Bochum, Leverkusen nur 0-1 hinten. Warum vertraust du nicht der Elf, die du ins Rennen geschickt hast, dass sie 0-1 gegen Bremen noch drehen kann?
Weil meiner Meinung nach man in der ersten Halbzeit auch schon sehr klar gesehen hat, dass genau Florian Wirtz mit seinen Möglichkeiten, das Zentrum auch mal aufzureißen, mal ein Dribbling gegen zwei, drei Spieler zu gehen, dadurch Räume zu öffnen, dass das fehlte. Ne? Also ich finde, in der ersten Halbzeit war Leverkusen brutal flügelfokussiert, ganz, ganz viele Flanken.
Weil Bremen aber auch das Zentrum gut dicht gemacht hat.
Bremen hat das Zentrum gut dicht gemacht, aber es ist also dann an der Stelle, also zum einen fand ich Xhaka auch wirklich, dem merkte man echt an, dass der noch angeschlagen war, seelisch angeschlagen oder geistig angeschlagen, finde ich, von dem Champions-League-Spiel gegen die Bayern.
Aber bei dem steht doch jetzt auch ein Fragezeichen für den Einsatz am Dienstag. Also da sind ja einige Spieler, die irgendwie fraglich sind. Wer weiß, was er halt vorher auch schon hatte.
Ja, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, die Bayern sind nur noch zu 10. Das weiß ja Xabi Alonso zu dem Zeitpunkt, weil da Palinia schon vom Feld geflogen ist.
Noch 2-1 vorne.
Liegen aber nur noch 2-1 vorne. Und selbst wenn die nur einen Punkt holen, die Bochumer, dann ist es ja trotzdem eine Möglichkeit für Leverkusen, den Vorsprung zu verkürzen. Und es geht ja bei diesem Schonen der Spieler vor allem um Frische, würde ich jetzt sagen. Und gar nicht so sehr. Das ist ja, wenn das mal angenommen wird, wäre jetzt nicht eingewechselt worden. Zweite Minute, Champions League-Spiel, passiert eine ähnliche Szene, dann ist er auch raus. Dann ist es eigentlich ja fast dasselbe. So.
Ja.
Deshalb, die Verletzungsgefahr steht da, glaube ich, eher auf einem anderen Blatt. Es geht, glaube ich, eher um die Frische. Und die hat er ja zumindest mal eine Halbzeit sammeln können.
Also ich glaube eher, also ich hätte, glaube ich, an Alonso Stelle ihn ein bisschen später gebracht. Also natürlich, du weißt nie, wie ein Spiel verläuft, aber ich hätte, glaube ich, bis zur 60. mindestens mal gewartet. Aber wer weiß, vielleicht wäre dann das Foul passiert. Man ist müßig im Nachhinein auf jeden Fall, verliert Leverkusen das Spiel mit 0-2. Wir haben Alonso eben schon gehört, für ihn war es ein mieser Tag. Und auch die Bayern verlieren mit 2-3 gegen Bochum. Und wir hören mal den Bayern-Trainer Vincent Kompany.
Ich kann eine halbe Stunde PK machen, aber letztendlich, Sie wissen schon, wir haben verloren. Und es ist eigentlich jetzt nur dieses nächste Spiel, die für uns wichtig ist. Und Sie werden die Frage wahrscheinlich bald stellen. Leverkusen hat auch verloren, aber es ist mir egal.
Das ist ihm egal, weil der Abstand bleibt ja derselbe.
Ja, also man muss ja sowohl Werder als auch Bochum attestieren, dass sie das gut gemacht haben und dass beide, finde ich, auch Bochum verdient gewonnen hat am Ende.
Ja, und Bremen kam aus einer Serie von 5 Niederlagen in Folge, also da musst du auch erstmal so...
Ja, wobei gegen Wolfsburg hat man ja schon gemerkt, okay, die haben jetzt irgendwie so eine neue, also irgendwie scheinen da die Differenzen im Team so ein bisschen beiseite gelegt worden zu sein und das war ja auch, also das wirkte schon auch so, als wenn die darauf spekuliert hätten von Anfang an, dass Leverkusen ein bisschen angeschlagen ist nach der Champions League Partie. Dann
auch,
die Durchrede, genau, Rotation kommt dazu.
Dann halt auch wieder ein individueller Fehler.
Ja, genau. Also, und trotzdem machen die das dann aber auch ziemlich überlegt. Nochmal querlegen auf Schmied nach außen. Ja. Ne? Also es ist schon, finde ich, ist schon gut. Und dann am Ende auch ein schöner Konter zum 2-0. Also Werder hat sich das auf jeden Fall verdient, losgelöst von dieser Wirtsthematik. Ja. Und klar, die Bayern werden das Spiel vermutlich bei 11 gegen 11 nicht verlieren.
Nee, aber Bochum. Ich finde, auch eine B11 der Bayern müsste zu 10 gegen Bochum reichen, weil sehr viele Vereine hätten diese 11 gerne als A11 gehabt. Und das war ja dann eine B10, aber ja.
Ja, die B10, die hat natürlich dann schon auch beim Verteidigen ein paar Probleme. Eigentlich kann man bei allen Gegentoren, gibt es irgendwie Dinge, die man individuell da irgendwie ankreiden kann. Bochum hat das aber, finde ich, auch gut gemacht. Und die hatten 7 Abschlüsse im Strafraum von, ich glaube, insgesamt 10 oder so. Also sie sind sehr gut in den Strafraum gekommen. Und von den 7 Abschlüssen waren halt auch 3 drin. Also das war wirklich eine Qualität, die Bochum eigentlich so krass noch gar nicht gezeigt hat. Aber
ja,
Bayern war halt auch ein
Mentalitätsmonster auch. Wir machen mal kurz einen Haken an die Tabellenspitze in der Bundesliga und einen Ausflug in die zweite Liga, denn da gab es ja 3 Tabellenführer an diesem Wochenende. Angefangen Kaiserslautern am Freitag, das 1-1 gegen Elversberg hat gereicht. Ich habe ehrlicherweise in der zweiten Hälfte schon eher das Gefühl gehabt, dass Elversberg näher dran war am 2-1 als die Lauterer. Aber warum mehr machen, wenn das 1-1 erstmal reicht für die Tabellenspitze?
Ja, ist so. Also beide Tore auch schön, ne? Ich war ja in Gladbach im Stadion und da haben wir dann im Presseraum vorm Spiel noch die zweite Liga geguckt. Und dann war Ragnar Aches Ding ja schon auch direkt wieder so ein richtiger Hingucker, ne? Super gemacht. Ja, der ist halt schon auch für Lautern brutal wichtig, aber auch das Ausgleichstor, finde ich, ist auch sehr gut gemacht.
Modamar hat ja im Hinspiel schon das 1-0 damals als Siegtreffer gemacht. Ja. Dann Samstag Nachmittag hatten wir den nächsten Tabellenführer, der 1. FC Köln. Gewinnt per Arbeitssieg dann am Ende noch mit 1-0 in Ulm.
Schön beschrieben.
Ja, also sagen wir mal so, das Glück ist anscheinend zurück bei den Kölnern und Minimalismus-Fußball reicht dann gegen Ulm.
Ja, also es ist, finde ich, jetzt nach, die waren ja zuletzt nicht so erfolgreich in den letzten Wochen, dann ist es auch in Ordnung, wenn man mal wieder da irgendwie so ein Erfolgserlebnis sammeln kann. Aber ehrlicherweise, finde ich, können sie sich auch nicht beschweren, wenn Ulm vorher in Führung geht und sie dann nur einen Punkt mitnehmen. Ne? Also mhm. ich finde, das Siegtor ist gut rausgespielt von Luca Waldschmidt. Übrigens, letztes Tor Luca Waldschmidt war im Hinspiel gegen Ulm auch.
Ach, guck. Ja, da hat also er lange gewartet, bis er wieder getroffen hat.
Ulm-Fable, ja. Luca Waldschmidt.
Ja, aber abends, am Samstagabend, war die ganze Euphorie der Kölner dann schon wieder verpufft, weil der HSV hat mich überrascht durch die Souveränität, die er im Spitzenspiel gegen die Fortuna gezeigt hat. 4-1 am Ende. Und es gab keine Sekunde in diesem Spiel, in der man hätte zweifeln können, dass der HSV das am Ende gewinnt.
Ja, so Topspiel HSV wieder, ne? Die haben ja gegen FC und auch gegen Kaiserslautern jetzt in diesem Jahr schon richtig überzeugt zu Hause. Und das war jetzt auch wieder so, ne? Also ehrlicherweise habe ich so von Anfang an gedacht, oh, okay, die meinen es ernst. Und dann spätestens, als dieses 1-0 durch Miro Muheim fiel, habe ich gedacht, das muss jetzt ein Abend werden, an dem das eigentlich alles für eine HSV läuft. So, wenn dieses Ding reingeht und...
Absolutes Traumtor, ja. Und übrigens könnt ihr euch das auch anschauen bei uns im Podcast. Dafür müsst ihr auf die Plattform, wo man Podcasts eben auch gucken kann. Und dann seht ihr auch das Tor jetzt nochmal.
Genau, und die Szenen, über die wir vorher gesprochen haben, bezogen auf die roten Karten und gelbe Kartendiskussion, das haben wir euch auch nochmal alles dann im Bild aufbereitet. Also probiert das doch mal aus als Videopodcast.
Also Miro Muheim, auf jeden Fall auch ein Kandidat für das Tor des Spieltags. Damit sind wir bei unseren Kategorien. Und ich habe mich für die dritte Überraschung an diesem Wochenende entschieden. 2-2 zwischen Kiel und Stuttgart war so vorher auch nicht zu erwarten. Steven Skripski wieder zurück bei den Kielern, hat beide Tore gemacht. Und ja, beim 2-1, das hat Stuttgart total überrumpelt, kurz nach dem Wiederanpfiff nach der Pause, langer Ball und Steven Skripski dann mit einem wunderschönen Drehschuss. Und der war natürlich auch entsprechend glücklich nach dem Spiel.
Für mich ist wichtig, dass ich mich wohlfühle. Die Mannschaft gibt mir extrem viel Vertrauen und das Trainerteam auch. Insofern fühle ich mich sehr, sehr wohl und freue mich, dass ich dann mit den Aktionen auch wieder zurückzahlen kann.
Ja, und ein bisschen Einladung auch von der Stuttgarter Abwehr, ne?
Ja, also diese Impro-Abwehr, das hat natürlich dann schon auch sehr, sehr großen Einfluss auf das Spiel gehabt, ne? Also gerade bei diesem 2-1, Ramon Hendricks ist ja Innenverteidiger neben Angelo Stiller und ja. der schiebt dann da als Halblinker so nach außen in den Zweikampf mit Machino, wo aber Carrasor schon Machino zuschiebt. Also Machino und Skripski haben die Position getauscht. Machino aus der Spitze raus auf die halbrechte Position und Skripski nach vorne rein. Und keine Ahnung, warum Ramon Hendricks dann auf einmal darüber geht, weil Carrasor nimmt eigentlich Machino auf und hat den. Und die beide gucken ja schon auf den Ball. Und da steht Ramon Hendricks auf einmal hinter den beiden. Und ganz hinten steht noch Maxi Mittelstädt. Und keine Ahnung, was der da macht. Also der weicht einfach so zurück und steht irgendwie total lost im Strafraum rum. Ja, und dann in der Mitte ist halt Skripski komplett umgedeckt. Und als Stiller dann erkennt, okay, an den sollte vielleicht mal einer rangehen, ist zu spät, da hat er schon geschaltet, ist gut gemacht. Aber diese Szene fand ich schon auch irgendwie ein bisschen sinnbildlich für die Probleme in der Abwehr beim VfB.
Aber man muss halt auch sagen, dass da drei standen, die halt normalerweise keine Innenverteidiger sind.
Ja, Hendricks ist ja schon einer, deswegen finde ich es ja trotzdem. Also,
also halt, er kann in dem Moment ja auch nicht einschätzen, wie seine Kollegen reagieren.
Also das Überrumpeltsein spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle, ja. Trotzdem ist das irgendwie Banane und das 1-0 für Kiel ist ein Einwurf, also ein verlängerter Einwurf. Mhm. Ist natürlich auch so ein Move, den Abstiegskandidaten immer drauf haben und ich finde das auch gut, dass die das machen. Ist ja auch eine vollkommen unterschätzte Standardsituation und trotzdem, auch das musst du einfach besser verteidigen.
Ja, und Stergio geht noch mit glattrot in der zweiten Hälfte runter wegen der Notbremse. Also der kann nächste Woche dann auf jeden Fall keine Innenverteidigung spielen. Der VfB verspielt zum vierten Mal in Folge eine Führung und Kiel sendet ein Lebenszeichen im Tabellenkeller.
Ja, nicht so groß wie das vom VfL, aber das ist also auf jeden Fall auch ein Punkt, mit dem sie selbst auch nicht gerechnet haben.
Davon gehe ich auch.
Weil man hat ja auch wieder gesehen, so auch Ligaspiele in Kiel ist immer so ein bisschen Pokalatmosphäre, ne, oder?
Immer. Der also Rasen da irgendwie so ein Stadion. Ich meine, der Rasen war ja eigentlich immer das Aushängeschild. Die hatten ja eigentlich immer einen super Rasen.
Eine Zeit lang hieß es immer der beste Rasen, ne?
Die hatten Auszeichnungen dafür, ja. Aber oder zumindest, ich glaube, der Greenkeeper hat Preise gewonnen. Das kann auch sein, aber im Moment ist es eher
vielleicht
ein Acker.
Vielleicht ist es nur der beste Rasen Schleswig-Holsteins und deutschlandweit.
Oder die haben den Rasen, der vergangenes Jahr in der Pokalsaison in Saarbrücken lag. Die haben ja jetzt einen neuen. Vielleicht liegt der alte jetzt in Kiel.
Ja, ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil da ist mit Kombinationsfußball ist im Moment nicht so viel das da. Stimmt. Da musst du schon Pokalfußball spielen.
Erzähl mal, was ist dein Tor des Spieltags?
Mein Tor des Spieltags ist das 1-0 von Jeffrey Hauleu Der beste Name, finde ich, in der Bundesliga. Jeffrey Jauleo, der Abwehrchef von Augsburg, mit seinem Kopfball gegen den BVB. Also, das ist natürlich von den Dortmundern absurd schlecht verteidigt, weil die den einfach durchlaufen lassen. Und es gibt ja auch irgendwie bei dem ganzen Freistoß gibt es ja irgendwie kaum eine Zuordnung. Mhm. Ne? Also die Dortmunder stehen alle nebeneinander am Strafraum und dann stehen dahinter noch zwei Augsburger und ganz außen Jauleo wird komplett alleine gelassen. Aber der macht es halt auch gut. Ne?
Also, aber will der den so oder will der den eigentlich
als Vorlage? Ich glaube, der will
den
so. Nee, ich glaube, der will den auch
so
der
über,
aufs Tor.
Über der sieht, Kobel drüber.
Ich glaube, der sieht, dass Kobel, der ist, glaube ich, auch überrascht. Dass, mhm. ne, Kobel dreht sich rum, sie ist überrascht, dass auch immer Jauleo so frei ist, hat einen Schritt nach vorn gemacht und wie er in den Ball reingeht, glaube ich, der tickt den ja nur so ganz leicht mhm. an, so dass er so diese Bogenflugbahn bekommt. Das finde ich schon, haben sie schon gut gemacht und am Ende natürlich verdienter Sieg des FC Augsburg, aber Alter, der BVB, ey.
Warte, bevor wir über die reden, lass uns erstmal noch den Torschützen hören.
Okay.
Wenn man nicht so oft das Tor trifft, dann ist natürlich jedes Tor sehr schön, aber dass dann am Ende auch noch der matchwinnende Tor ist, ja, das freut mich sehr natürlich.
Das erklärt auch, warum die Dortmunder sich dann immer über Tore so freuen, weil die ja auch nicht so oft das Tor treffen.
Ich habe eigentlich gar keine Lust über den BVB
ich zu reden. Auch nicht, ey. Es ist immer derselbe Mist, also.
Ey, guck mal, dann lassen wir uns das doch einfach von Nico Schlotterbeck zusammenfassen.
Zu Recht auch ausgepfiffen worden, weil das eine Nichtleistung war. Wir haben es nicht hinbekommen über 90 Minuten. Das tut mir echt weh, weil ich dachte nicht, dass es heute passiert.
Hast du dem noch was hinzuzufügen?
Ich hätte einen Hoffnungsträger, den ich noch in Ringdrive werfen würde. Mhm. Chukwu Meka. Mhm. Der war ja jetzt nicht dabei gegen Union. Das Spiel habe ich auch gemacht, das 6-0.
Hast du gemacht?
Also übertragen als Reporter. Nicht, ich hab nicht gespielt.
Das hätte Dortmund ja mal nachfragen können.
Dann wäre es definitiv anders ausgegangen. Das kann ich dir versprechen. Aber der ist halt so, der ist ja dann auch irgendwie am Ende der Partie an total vielen Toren beteiligt, weil er halt das Zentrum auch sehr gut mal mit dem Dribbling überbrückt und ein bisschen überraschend auch ist. Und vielleicht ist das was gegen Lille helfen kann, wenn er fit ist. Er war ja jetzt zuletzt halt mhm. nicht fit. Aber es wurde ja schon diskutiert, ob der vielleicht jetzt auch am Wochenende gegen Augsburg schon hätte spielen können. Mal sehen. Also das ist noch so einer, wo ich sage, vielleicht ist das noch eine Lösung, aber alles andere haben sie ausprobiert. Also da gibt's nichts mehr. Jetzt auch wieder mit zwei Stürmern am Ende gespielt, ja. Umgestellt auf Bayer und Gerasi nebeneinander und vergiss es.
Stattdessen holt Finn Dahmen einen Augsburger Rekord als Torhüter. Er ist jetzt 523 Minuten ohne Gegentor. Und
Chapeau.
Ja, hätte damit eigentlich den Titel Spieler des Spieltags verdient. Aber es gibt einen, der ist noch länger ohne Gegentor und das ist Noah Atubolu. 576 Minuten lang musste der nicht mehr hinter sich greifen. Auch ein neuer Freiburger Rekord damit aufgestellt, seit 6 Spielen ungeschlagen. Und auch ihn wollen wir jetzt mal hören.
Ich habe mich nie mit Rekorden beschäftigt, um ehrlich zu sein. Mein Fokus lag gar nicht darauf, sondern war einfach darauf, gute Spiele zu machen. Auf einmal hatten wir 4-0 Spiele und vor Augsburg habe ich dann schon gemerkt, okay, das ist ein Rekord, weil es dann überall geschrieben worden ist. Ich wusste gar nicht, was der Rekord war. Und ja, dann muss ich sagen, war es ein bisschen im Kopf, heute vor allem. Ich habe es aber ganz gut ausblenden können und ja, ich bin stolz, einen Rekord zu haben.
Viel mehr gibt es zu diesem Topspiel gegen Leipzig eigentlich nicht zu sagen. 0-0 ist es ausgegangen und Marco Rose ist Stand jetzt noch Trainer in Leipzig.
Ja, und beide, sowohl Finn Dahmen als auch Atubolu, hatten dankbare Gegner.
Absolut.
Wenn es darum geht, Gegentor-Rekorde aufzustellen.
Ja. Nikola Vasil vom FC St. Pauli hat es verpasst, einen Rekord aufzustellen. Da geht es nicht um Minuten ohne Gegentor, sondern er hätte den 4. Elfmeter in Folge halten können.
Ja.
Hatte ja die Chance in Wolfsburg, da gab es ja Elfmeter für Wolfsburg, nachdem St. Pauli in Führung gegangen ist mit 1-0, hat er nicht gehalten.
Tja, aber Wolfsburg auch mal wieder das Klischee bestätigt, gegen die Kleinen gibt es mindestens ein Standardgegentor. Gut, du hast gesagt vorhin, die kriegen gegen
die
jeden
kriegen halt irgendwie immer ein Standardgegentor. Ja. Ja.
Aber gerade gegen die Kleinen und deswegen spielen die gegen die halt auch immer nur unentschieden.
Ja, aber St. Paulis Van der Heijden erst selbst getroffen, dann Elfmeter verursacht, auch sagen wir mal, Arbeitszeugnis abgelegt in diesem Spiel. Und ich denke, St. Pauli kann auch zufrieden sein mit einem Punkt in Wolfsburg.
Ja, total, klar.
Dann dein Spieler des Spieltags.
Anne, wir haben am Freitagabend ja zusammen Sendung gemacht. Ich war im Stadion in Gladbach. Und
du hast das Spiel gemacht für Mainz.
Ja, und du hast moderiert.
Ja.
Und jetzt rate, wer aus diesem Spiel mein Spieler des Spieltags ist.
Es
ist nicht Stefan Leiner.
Ich habe gerade überlegt, es kann ja weder Tim Kleindienst noch Jonathan Burkhardt sein, weil die ja beide nicht getroffen haben. Dominik Kohr,
auch eine interessante Wahl.
Der hat keine gelbe Karte bekommen, oder?
Nee, der hat keine gelbe Karte, der hat ein Tor gemacht.
Ja,
Kohr macht Tor, ja. So, reimt sich auch noch, aber trotzdem nicht, sondern natürlich Nadim Amiri.
Natürlich, aber der ist ja irgendwie gefühlt jeden Spieltag dein Spieler des Spieltags.
Ja, aber ich bin auch ein bisschen verliebt. muss ich sagen, in seine Spielweise und das war jetzt gegen, er ist halt auch der, der den Unterschied macht gegen Gladbach. Ne? Gladbach ist nicht so schlecht, so, es sind so wirklich Nuancen und er ist am Ende halt einfach so der personifizierte Vorteil für die Mainzer. Mit wieder einem Assist, eine Vorlage, vor dem 1-0 für Mainz ist er auch der, der den Ball erobert quasi. So, danach gibt es eine sehr, finde ich auch, richtig starke Kurzpasskombination bei den Mainzern, bevor es dann zum Torabschluss und zum Tor kommt. Aber die Szene geht von Amiri aus. Also der hat auch, was so den defensiven Impact angeht, hat er immer wieder brutalen Einfluss auf die zweitmeisten Zweikämpfe in dem Spiel von den Mainzern geführt und über 50% gewonnen. Meisten Pässe gespielt, meisten Ballbesitzphasen, ein Tor selbst gemacht, eins vorbereitet.
Also, sollen wir mal gucken, ob wir jemanden finden, der dir seine Nummer besorgen kann? Also fürs Fußballerische.
Ich hoffe, Julian Nagelsmann hat die.
Ja, hier in dieser Woche werden ja auch die Nominierungen bekannt gegeben für die Länderspielpause. Ja. Da hat sich der eine oder andere, würde ich mal sagen, an diesem Wochenende auf jeden Fall in Szene gesetzt.
Was ich auch spannend finde, ist, dass Amiri wohl vor dem Leipzig-Spiel gesagt hat, er wäre deswegen so gut gewesen, weil er endlich mal wieder zwei Nächte gepennt hat. Er war nämlich im Hotel, der hat zwei kleine Kinder und dann hat er sich im Hotel einquartiert, damit er mal wieder zwei Nächte durchpennt. Vielleicht war der jetzt auch wieder im Hotel. Gut, die waren ja mit der Mannschaft in Gladbach, vielleicht deswegen.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Also auf jeden Fall gewinnt Mainz das Spiel mit 3:1 in Gladbach und Mainz holt sich damit Platz 3 in der Tabelle. Denn ja, die Wahnsinn, Frankfurter haben es nicht geschafft, nachzuziehen und haben 1:2 verloren gegen Union. Nächste Überraschung des Spieltags.
Ja, die SGE muss das Ding halt einfach vorher zumachen. Ne? Also die erste Halbzeit geht komplett an Frankfurt, finde ich. Sind hoch überlegen, haben einfach ihre Chancen nicht genutzt. Mhm. Und in der zweiten Halbzeit, also ich finde auch, dass Union viel zu passiv war in der ersten Halbzeit. Das hat sich dann geändert, als dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen gewechselt wurde. Schäfer, Hollerbach kamen zuerst rein. Das waren, glaube ich, so die wichtigsten Wechsel, um da einfach mehr Intensität reinzukriegen. Und das hat der Eintracht dann in den Zahn gezogen. Ne? Ich meine, die haben ja auch Europa League gespielt unter der Woche. Das spielte dann wahrscheinlich auch eine Rolle.
Ja, ja. Aber Batshuayi hat sein erstes Tor für die Eintracht gemacht.
Ja, nach vielleicht. Einladung von Querfeld. Also das ist, da verteidigt Union aber auch schon wieder Baumgart-stylig, ne? Ja. Also die spielen mit Dreierkette und dann geht auf einmal Diogo Ley total Banane irgendwie vor, irgendwie wie von einer Tarantel gestochen und Querfeld steht dann auf einmal hinter ihm, wird kann den Ball klären und spielt stattdessen einmal quer in den Strafraum rein.
Heißt ja auch Querfeld.
Deshalb, okay, das erklärt's. Auf jeden Fall stand da Batshuayi dann. Da konnte er jetzt selbst relativ wenig für, würde ich sagen. Aber hat er dann am Ende auch Torjäger-like gemacht, das Ding. Trotzdem natürlich schon mega, mega enttäuschend für die Eintracht so insgesamt.
Ja, auf jeden Fall. Aber da sind sie ja in bester Gesellschaft, die Frankfurter, in diesem Wochenende.
Ja, weil wir auch mal über Mamouche und Ekitike reden. Ekitike verschießt ja jetzt schon wieder einen Elfmeter. Ja, seit Mamouche weg ist, hat er schon zwei Elfmeter verschossen. Und zwar beide, die er seitdem geschossen hat.
Meinst du, er vermisst ihn?
Er vermisst ihn, Frankfurt vermisst ihn. Und das weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Jetzt spielen die nächste Woche in Bochum, die Frankfurter.
Und bei der Form, die Bochum momentan hat, könnte das schwierig werden.
Ja, wenn sie auch da so Probleme mit Intensität bekommen wie mit Union in der zweiten Halbzeit, ja.
Ein Spiel gab es dann noch, Hoffenheim gegen Heidenheim, Kellerduell, 1:1 ist es ausgegangen, irgendwie passend zur Situation momentan. Aber es haben ehemalige Zweitliga-Top-Torjäger getroffen, Haris Tabakovic und Budo Zivzivadze, die beide bei ihren abgebenden Vereinen, also bei ihren ehemaligen Vereinen, schmerzlich vermisst werden.
Ja.
Zivzivadze zum ersten Mal getroffen für Heidenheim, hat aber nichts genutzt.
Ich dachte, Tabakovic kann nicht spielen, weil er verletzt ist.
Weil er eine Leistungszerrung hat.
Nein, der hat einen Haris.
Oh Jens, ich glaube, es wird Zeit, dass wir diesen Podcast beenden. Ich habe aber erstmal noch eine Hörempfehlung für unter der Woche für euch. Dienstag 21 Uhr, Leverkusen gegen Bayern, dann in Leverkusen 0:3 hat Leverkusen das Hinspiel verloren. Das heißt, sie müssen ordentlich aufholen. Mittwoch dann schon um 6:45 Dortmund in Lille und am Donnerstag Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam. Alles live bei uns zu hören. Und falls ihr euch bis dahin nicht die Zeit vertreiben könnt, haben wir auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch.
Ja, es gibt den neuen Sportschau F-Podcast. Inspirierende Frauen aus dem Sport, zum Beispiel auch aus dem Fußball, mit dabei Christina Röhl-Hamers, die Finanzvorständin von Schalke, oder auch die Welttorhüterin Almut Schuld, unsere ARD-Expertin. Und da geht es dann halt um den weiblichen Blick auf den Sport und darum, was so ihre Karrieren ausgemacht hat und ausmacht und mit welchen Erfahrungen sie durch ihre Laufbahn als Sportlerin oder auch als Funktionärin gegangen sind. Sehr, sehr spannende Interviews. Kollegin Freddy Schürheck macht das. Und das ist eine Hörempfehlung.
Absolut.
Ab in die Audiothek, abonnieren.
Und uns gibt's dann am Donnerstag wieder mit der Vorschau auf den 26. Spieltag.
Startet gut in die Woche.
Bis bald.